Das Thema dieser Tage heißt ja von David, für den Glauben lernen. Und wir haben ja immer nur einige wenige Psalmen in so einer Konferenzreihe. Aber ich möchte es Ihnen ganz dringlich machen, dass Sie für Ihr Leben diese Psalmen Davids wieder nehmen. Wir sind ja alle aufgewachsen in der pietistischen, freikirchlichen Umgebung, wo es ein Kennzeichen des Glaubens war, dass man frei und von Herzen betet. Es ist natürlich uns allen zuwider, wenn jemand beim Beten aus einem Buch liest, in den Kirchen feierlich, wir kennen das ja. Und trotzdem möchte ich immer sagen, wir, die wir das freie Gebet lieben sollten, das wieder lernen, auch manchmal nach solchen Gebeten wie beim David zu greifen oder nach Liedstrophen oder wie es die Frau Schröder gerade gemacht hat, wo man einfach auch Verse hat. Und das gehört mit zusammen, weil wir lernen können. War mir interessant, wie in den Jahren der kommunistischen Verfolgung unter Khrushchev in der Sowjetunion damals der Führer der Initiativchristen, der bedrängten Untergrundchristen, der Georgi Wiens, endlich freigelassen wurde und nach Amerika auswandern konnte, war er eine Nacht in einem Hotel, die erste freie Nacht. Und er sagt, für ihn völlig ungewohnt, im Nachttisch liegt ein Testament. War das Größte? Und hat er gesagt, jetzt will ich mal gucken, was am meisten aufgeschlagen ist. Sagt er, natürlich die Psalmen. Und das ist sicher richtig, dass auch die Leute, die da im Hotel sind, am ersten zu den Psalmen greifen. Das ist auch wichtig. Der Zugang hat man da, weil es aus dem Leben gegriffen ist und weil das uns so direkt berührt. Und so wollen wir von den Psalmen Davids lernen, aber auch von den anderen Psalmen, von den Psalmen Asafs und Kinder Chora und wie sie heißen. Das ist so schön, dass man da mit hineingenommen wird. Und das nimmt ja erst das freie Gebet dann wieder auf und das gehört zusammen. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Auf der Flucht vor Saul in großer Lebensgefahr. Noch einmal, die Wüste Juda ist ein völlig unwirtliches Gebiet. Man kann dort nicht überleben, weil es glutheiß ist, weil es nur Steine hat. Und es gibt nur die eine Oase Engedi dort und es ist nicht möglich zum Überleben. 2 Jahre ist David dort umhergestreift, verfolgt aus Angst um sein Leben. Und dann spricht David, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Das ist unser Motto heute. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Und jetzt kommt auch von der Bedrohung, die ihn wirklich verzweifelt macht. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Es geht Ihnen sicher auch so, dass man zu manchen Stellen in der Bibel eine persönliche Beziehung hat. Meine Mutter hat es so gemacht, die hat immer mit Bleistift sich an Bibelstellen etwas hingeschrieben, wenn da gerade etwas sie sehr tief bewegt hat. Und dann wird das ganz lebendig, weil man einen ganz direkten Bezug kriegt zu vielen Stellen. Dieser Psalm ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich die Nachricht hörte von einem gläubigen Kollegen, der Dekan war in Württemberg und ganz plötzlich durch einen Herzinfarkt starb. Am Schreibtisch und vor sich war die Vorbereitung zur Bibelstunde. Sagen wir auch, in den besten Jahren abgerufen vom Herrn, mitten aus dem Dienst, und gerade diesen Psalm hat er vorbereitet. Deine Güte ist besser als Leben. Oder man kann übersetzen, deine Gnade. Ausgerechnet das abgegriffene Wort, wo wir sagen, was ist denn Gnade? Das ist das Wichtigste, Herrlichste, was man in dieser Welt überhaupt finden kann. Jetzt fangen wir nochmal an, wie wir es schon gestern gemacht haben, bei der großen Sehnsucht unseres Herzens. Also wenn Sie einen Urlaubsprospekt durchblättern, da geht unser Herz, auch wenn die Knochen nicht mehr reisen wollen, aber da denkt man, ach, das muss doch schön sein, nochmal auf den Weltmeeren und an den Stränden und die Schönheiten der Welt einzuatmen. Was gibt es alles Herrliches? Wir sind von unserem Herzen her, von den Sehnsüchten verführbar, wenn es um gutes Essen geht, um die Früchte, was man genießen kann. Jesus sagt mal, man kann die ganze Welt gewinnen. Und doch Schaden nehmen an seiner Seele. Was ist das? Unser Herz ist sehr, sehr unruhig und lässt sich verführen und treiben. Und jetzt haben wir ein großes Verständnis für unsere junge Generation, die heute ganz besonders herausgefordert wird in der Zeit der ungeahnten Möglichkeiten, wo unsere junge Generation auch schon über viel Geld verfügt und ihnen Angebote gemacht werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie können alles haben. Bruder Henninger hat so nett erzählt, wie er da mit einer Gruppe junger Leute zusammen war. Und die erste Frage war, warum dürfen wir keinen Sex haben? Wollen wir haben, das unruhige Herz, lass doch uns, man braucht doch keine Ehe, kennt doch junge Leute heute. Und die anderen wollen sich befriedigen mit allen Lüsten, die sie haben können. Leben, ich will doch leben. Und das geht bis ins hohe Alter hinein. Da hängen wir an unseren Sehnsüchten und Wünschen. Und was wir alles brauchen, und das ist bei David, obwohl er noch in der Jugend war, plötzlich reduziert auf das Wesentliche. Und da sagt er, ich suche und ich dürste nach dem lebendigen Gott. Jetzt ist ganz wichtig, dass unser Glaube reift, wächst und Frucht bringt. Wir reden ja heute wieder in unserer evangelikalen Tradition sehr viel von der Entscheidung für Jesus. Da müssen wir nur aufpassen. Bei vielen ist das nur bis zur Entscheidung gekommen und dann kommt auf einmal nichts mehr. Und da ist doch so wichtig, dass ich immer mehr zunehme, wachse in meiner Beziehung zu Christus, weil nichts in dieser Welt mich so erfüllen kann wie dieser Herr. Wir sind auf der Suche, auf der Spur, wie kommen wir richtig zum Leben, wie können wir das Leben finden. Ich erinnere mich immer wieder an so Wanderungen, die wir gemacht haben. Und dann hat man gesagt, sollen wir den Weg einschlagen, das sieht gut aus, ein schöner Weg, wo man gehen kann. Und dann wissen Sie, das ist ein Holzweg. Da kommt man plötzlich ins Dickicht und dann geht der Weg nicht mehr weiter. Und dann sagen ein paar, ach, wir laufen trotzdem da weiter. Wir kommen doch noch ans Ziel. Die Richtigen sagen, nein, nein. Wenn man einen Holzweg eingeschlagen hat, muss man umkehren und muss wieder auf den richtigen Weg zurück, sonst geht man in die Irre. Wir waren in Oberstdorf zu einer Bibelfreizeit und da beeindruckt mich immer so, dass am Eutal, das extra mit Warnschildern beschrieben ist, wenn man vom Nebelhorn runtergeht, sind das so Wege der Kehren. Da muss man runtergehen und da sind große Tafeln angebracht, weil manche Wanderer meinen, ich bin doch nicht blöd, ich laufe doch nicht die Kehren aus. Ich gehe direkt die Almwiesen runter und da unten sieht man doch schon die Häuser. Aber da passiert es immer wieder, dass die, die da runtergehen, die Wege über die Wiesen plötzlich an einen Punkt kommen, wo es weder Rückkehr noch vorwärts geht. Da sind sie so, dass es so steil, sie können nicht mehr zurück und runter. Wohl ihnen, wenn die Bergwacht es noch merkt und sie rettet, weil sie in einer ausweglosen Lage sind. Das ist das Erschütternde, dass man sich mit seinem Leben schrecklich verlaufen kann. Wie viele Leute sind auf der Suche ihrer Lebensgier in ausweglose Holzwege geraten? Sie haben sich bezaubern lassen von dem Blendwerk dieser Welt und uns selber ging es doch so, dass wir manchmal irregeleitet wurden, verführt durch die Augen. Das sah lieblich aus. So war es bei der Eva, beim Lot, die Gegend von Sodom. Die ist toll. Die war fruchtbar zu der Zeit, als Lot hinzog und sich von Abraham trennt. Unsere Augen sehen das immer, wo können wir hin? Und der David ist in der Reife des Glaubens angekommen und sagt, du bist mein Gott, den ich suche. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus. Darum hat man das Lied gesungen von Philipp Spitta, der von Haus aus ein Uhrmacher war. Und erst als sein Bruder starb, früher durfte nur einer in der Familie studieren. Der Bruder starb an der Tuberkulose. Dann hat der Vater gesagt, jetzt darfst du noch nachträglich neben deinem Handwerksberuf noch studieren. Das war für den Philipp Spitta ein ganz großer Moment. Und er ging durch die ganze Krise, auch damals einer liberalen Kritik hindurch, und hat diesen lebendigen Gott gefunden. Er sagt, aus der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, hat die unheimliche Not seines Lebens gesehen, hat mich nur die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis gerettet. Ich habe den lebendigen Gott als meinen Heiland gefunden. Und das war sein Leben, in dem er gelebt hat und seine wunderbaren Lieder gedichtet hat. Ich suche dich, Herr, von ganzem Herzen. Ich will immer fester an dir sein und mit dir verbunden sein. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Wüste Juda, in der da der David war. In solchen Augenblicken, wenn man in solcher bedrohlicher Lebensangst ist. Jetzt überlegen Sie mal, was hätten Sie gebetet, wenn Sie da einen Psalm hätten gemacht? Normal hört man das immer, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du mich hier aus dieser Situation herausführen. Wir wollen ganz schnell die Lösung haben. Und das macht Gott oft nicht. Sie wissen, dass man sich oft heißer schreien kann, so heißt es in einem Psalm, sie heißer schreien kann, bis man merkt, dass Gott wirklich da ist. Und das ist eine große Gefahr. Die Situationen, die Gott uns gibt, die unhaltbaren Situationen, kann Gott lange, lange warten lassen. Es gibt so ein schönes Lied von Herrn Schmidt. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Das ist bei Glauben nicht eine Erfahrung. Und viele von Ihnen, die sagen, ich warte ja jetzt auch. Ich habe schon Gott gebeten, dass er mir den Weg weist und ich weiß nicht mehr weiter, wie es gehen soll. Aber dass du es weißt, ein David sagt, du bist das, was ich suche. In dieser ausweglosen Situation dürste ich nach dir, nicht nach Wasser, ich dürste nach dir, Gott, und du bist das Allergrößte und Wunderbarste. Ich war gestern mit den Haustöchtern zusammen hier und das war so schön, ich habe ein wenig aus der Mission erzählt und da sagte eine, deren Voreltern aus der Sowjetunion kamen, sagte, plötzlich hat sie gesagt, das muss ich Ihnen erzählen. Mein Urgroßvater, der war auf eine sibirische Insel verbannt, um seines Glaubens willen. Und er hat uns hinterlassen seine Aufschriebe. Das sollte man ja irgendwo auch immer wieder sich aufheben, solche großen Dinge. Wie der sagte, ach, das ist so schrecklich, wieder ist ein treuer Kamerad gestorben und man will die Hoffnung verlieren. Wenn ich Jesus nicht hätte, wäre ich schon lang verzweifelt. Und das haben die Leute für uns durchgelitten, damit sie es uns zeigen, in allen Lebenslagen ist der lebendige Gott der Schutz, die Geborgenheit, der Frieden, denn ich finde, ich dürste nach ihm, ich will ihn haben. Von David kennen wir ja noch eine Szene, wo er durch die Wüste Juda gelaufen ist, die ist mir auch immer sehr wichtig. Das Allerschlimmste, was man in einer Familie erleben kann, wenn der Sohn Revolution macht gegen den Vater, und das war damals schlimm. Mit allen Schrecklichkeiten, wie nicht der Salomo, der Absalom gemacht hat. Absalom gegen den Vater David. Revolution. Und der David muss barfuß den Ölberg hinauflaufen. Er, der König. Eine große Demütigung. Und dann läuft er da hinüber, bis er ins Jordanland hinüberkommt. Herr, du musst doch diese Situation beenden. Nein, Gott hat sie zugelassen. Gott kann sehr Schweres zulassen. Aber meine Seele dürstet nach dir, denn Frieden finde ich bei ihm. Und das ist jetzt für Sie heute ganz wichtig, dass Sie diesen Frieden Gottes schmecken und fühlen und finden und wissen, ja, Gott hat diesen Weg bestimmt und er will mich auf diesem Weg segnen, so wie es der David später erkennen kann. Es ist sein Weg, auch wenn es ein schwerer Weg ist, aber ich will ihn haben. Und wo der lebendige Gott bei mir ist, ist der Himmel da. Und da bin ich fröhlich und getrost. Also für uns in der Gemeindearbeit, für uns Prediger und Pfarrer war das immer das allerschönste Hausbesuch. Ich bedauere, dass es heute oft nicht mehr so üblich ist. Die Hausbesuche sind immer das größte Geschenk für den, der die Besuche macht. Sie gehen jedes Mal gestärkt nach Hause, obwohl ich noch, im Alter wird man ja buckiger, meine Frau, die drängt immer und sagt, komm, gestern hat sie auch gesagt, wir gucken noch bei der Frau Meier-Gerber rein, ach lass doch, wir wollen sie nicht stören. Heute Morgen stand sie da und hat uns gegrüßt, das war eine Freude. Aber es ist immer, geht's Ihnen, also man muss einfach sagen, ich gehe noch dort ins Altenheim und ich grüße noch. Es können ja ganz kurze Besuche sein. Und sie werden immer wieder gestärkt, weil sie merken, über den angefochtenen, schwer geprüften Menschen, das Größte, was sie geben können, ist der Zuspruch, der Herr ist bei dir, er segnet dich. Und auch im finsteren Tal lässt er dich nicht los. Ich dürste nach dir, meine Seele verlangt nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Psalm 84 heißt, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Meine Nieren, mein Herz, meine Organe freuen sich in dem lebendigen Gott. Ich kann aufatmen in ihm und ich sehne mich in der Wüste dieses Lebens. Ein tolles Bild, in der Wüste dieses Lebens. Das ist ja eine Erkenntnis, die man mit zunehmendem Alter ja immer stärker gewinnt. Unsere moderne Welt mit diesem unsagbaren Reichtum, mit diesem ungeheuren Wohlstand, mit dieser Rundumversorgung, auch für den unter uns, der wenig hat, ist es unglaublich, dass das alles möglich ist. Und es ist doch eine kalte, seelenlose Wüste, weil niemand davon satt wird, dass er viel Güter hat. Niemand. Und das merkt man spätestens dann, wenn der Euro im Alter mit den Sparguthaben nichts mehr bringt und immer weniger wird. Und da wissen wir auch einmal, dass all die Güter uns nicht mehr bringen können, aber dass unsere Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Das kann doch nicht das Lebensziel sein. Und wir müssen es einer jungen Generation sagen, wir können es dann nur mit den vielen Beispielen sagen, wo es Menschen in ihrem Leben erfahren haben, dass die größte Erquickung und Freude in dem lebendigen Gott redet. Und darum betet er so und heißt, frühe suche ich dich. Am Morgen früh, ich will nicht in den Tag hinein starten. Ich will dich haben. Und nochmal ein Liedvers, weil man sich an so Liedversen sich das merken können. Was ich am liebsten gerne gesungen habe, auch bei ganz schwierigen Beerdigungen. Zuletzt, wo unser, mein guter Freund Willi Ehre, der Entwicklungshelfer in Afghanistan war und dort erschossen wurde, wird ihn beerdigt haben. Übervoll die Kirche. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Es gibt gar nichts mehr, was uns erschrecken kann, wo wir in Gott geborgen sind. Und darum suchen wir ihn. Und gerade da in der Wüste, wo Leib und Seele verschmachtet, ist nicht bloß Wasser, was wir suchen. Und deshalb ist auch wichtig, über all den medizinischen Krankheiten, die wir haben, wir verlangen doch nach dem Ja Gottes, nach seiner Gnade und nach seiner Güte. Das muss über unserem Leben stehen, nicht bloß, wenn es aufhört. Das ist so schön, dass wir das gerade auch in dem Lied singen konnten von Philipp Spitta. In der großen Freude, Herr, wenn du willst, darf ich fröhlich heimgehen, wie man nach der Heimat reist. Wir sind ja alle davor und einige von uns werden das Jahresende nicht erleben. Vielleicht bin es ich oder sind Sie es. Aber dass wir wissen, ja, aber unter deiner Gnade soll mein Weg noch stehen, wenn ich von der Lahö wieder heimkomme. Ich will unter deiner Geborgenheit sein. Das ist ja so schön beim Kompass. Als Kinder hat es uns schon interessiert, den kann man schütteln und rütteln, wie man will. Wenn man hinlegt, er zeigt immer nach Norden. Und so ist mit einem glaubenden Menschen wie bei David. Den kannst du schütteln und rütteln, den kannst du in alle Not schicken. Der Zeiger zeigt immer auf den lebendigen Gott. Dort ruht mein Leben, meine Seele. Und jetzt müssen Sie einmal das in den Psalmen noch suchen. Ich will mich jetzt nicht verlieren, wenn ich an den Psalm 27 denke. Ach, das ist ja herrlich. Der Herr ist mein Licht und meine Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn sich auch ein Heer wider mich legt, ich fürchte mich nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, ich verlasse mich auf ihn. Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, ich habe doch den Herrn, habe ich dich, Herr. Wir wollen nachher ein Lied von Gerhard Hirschtegen singen, der ist ja am schönsten ausgedrückt. Habe ich dich, dann bin ich still und satt. Was soll mir sonst noch Not machen? Und ich wünsche, dass Sie es auch erfahren in den Bedrängnissen Ihres Lebens und die Freude, die Sie haben. Also es geht zunächst einmal darum, dass ich das Leben finde. Und das Leben liegt in dem lebendigen Gott. Ich war gerade hier in der Nähe vor ein paar Wochen, da hat eine Enkelin mit ihrem Mann, die sind dort im EC tätig, die haben mich um eine Bibelstunde gebeten und der war ein bisschen in Sorge und da haben wir einen ganz wunderbaren Bibelabend gehabt, nur über das eine Jesuswort. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Da waren Studenten dabei, gesagt, was war denn damals zur Zeit des Paulus, was haben die im Römerreich Leben erwartet? Haben die erzählt und plötzlich war es uns klar, dass Jesus allein, der Mann mit der Dornenkrone des Lebens, Erfüllung geben kann, dass Geld nicht mein Leben reich macht, Gesundheit nicht mein Leben reich macht, Wohlstand, alles, was ich habe, Frieden. Ich brauche ihn ganz wesentlich. Ich muss eine enge Lebensverbindung mit ihm haben. Und das ist so wunderbar. Und deshalb jetzt das Zweite noch. Gibt es etwas Größeres als Leben? Heute ist das ja ganz verrückt, wenn einer von uns jetzt umfällt, der Herr ihn heimruft und er wirklich tot ist und dann irgendeiner Notruf ruft, 110, dann kommen die Sanitäter und dann wird nochmal das Herz aufgepumpt. Ich möchte Sie einfach bitten, hinterlassen Sie es, wie es ich bei meiner Frau gemacht habe, mach diesen Unfug nicht nochmal. Wenn der Herr uns heimgerufen hat, da kann man oft noch Leute beleben und die liegen dann noch 2 Jahre im Pflegebett mit großen Lähmungen, weil die Medizin heute manches noch, wir, die wir das Alter erreicht haben, bei jungen Menschen mag das anders sein, aber sagen wir, ich brauche diesen Versuch nicht. Ein Rettungssanitäter sagte mir dieser Tage, wir müssen das einfach tun, auch wenn ein Mensch schon klinisch tot ist, müssen wir die Reanimation mit all den Geräten anlaufen lassen. Das dürfen Sie gar nicht zugucken, das ist so unheimlich. Aber ich will einfach sagen, das Leben ist für uns nicht einfach die Verlängerung unseres irdischen Lebens, wie man es heute in unserer Welt sucht. Da wird das Leben, das physische Leben, um jeden Preis verlängert. Das ist oft auch eine große Qual für die Betroffenen. Wenn man denkt, wie mit Blaulicht die Krankenwagen durch unsere Stadt fahren, das Leben ist das Höchste. Das Leben muss man schützen. Der ganze Verkehr muss zurück, selbst die Straße. Man jetzt muss dem einen Menschen, schön, das Leben ist wertvoll, aber wir müssen sagen, es gibt noch etwas Größeres als Leben. Was ist das? Die Gnade Gottes. Deine Güte ist besser als Leben. Und das ist für uns ein Warnruf. Das Allerwichtigste im Leben ist nicht, wie lange ich lebe, das ist auch so schön, dass in der Idea-Ausgabe das von Hans-Peter Reuer drinsteht, dass er sagt, auch wenn es ein früher Tod ist, es ist vom Herrn bestimmt und er weiß, warum er das tut. Dass wir uns daran nicht aufhalten lassen, obwohl das uns immer wieder sehr erschüttert, auch bei ganz jungen Menschen mit 18 Jahren und mit 22 Jahren. Aber dass wir wissen, das Allerwichtigste ist, dass ich die Fülle des Lebens habe. Deine Güte ist besser als Leben. Das ist das Allergrößte, was ich finden kann. Da steht ja, mein Gott. Und Sie kennen es in der aramäischen Sprache. Eli heißt das. Eli, Eli, Lama, Asaftani. Mein Gott, mein Gott. Das ist wunderbar, wenn man sagen kann, mein Gott, mit dem ich verbunden bin. Einer hat ja mal so schön gesagt, der M, der Buchstabe M sei der wichtigste Buchstaben im Alphabet. Wenn man da den Glauben zu einer persönlichen Herzenssache hat, nicht bloß, es gibt einen Gott, meinen Gott, ein Herr, mein Herr, Jesus, mein Herr, dem ich gehöre. Zur persönlichen Sache, das liegt uns ganz dran, dass wir das ergreifen, mit ihm ein persönliches Verhältnis haben. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wir sind in ihm und ich weiß von seiner Güte, wissen Sie das, auch wenn Schweres Ihnen vorgeschrieben ist, wenn Gott unbegreiflich Schweres mit uns vorhat. Mein Gott, deine Gnade ist so groß, dass du über mir das machst. Das heißt im Psalm 103 so schön, der dich ehret, krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Psalm 103, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dir all deine Sünden vergibt. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist so wunderbar. Das Größte, wo ich Gottes Güte erfahren kann, ist das Allereinfachste immer wieder. In der Vergebung meiner Schuld, wo ich im Licht Gottes stehe, sehe ich meine Unwürdigkeit. Es muss erst der Geist Gottes aufdecken, wie mein ganzes Wesen gar nicht zu Gott passt, wie ich unrein bin und nicht zu ihm gehöre, wie ich seine Gnade mit Füßen getreten habe und von mir weggestoßen habe, dann erkenne ich auf einmal. Und trotzdem gilt mir die Gnade völlig unverdient. Und gratis schenkt er es mir. Ich darf in dieser Gnade Gottes mich bergen, weil es Gnade ist. Also ganze Gnade. Philipp Friedrich Hiller hat ein schönes Lied darüber gedichtet, dass alles nur Gnade ist. Jeder Vers beschreibt er das, dieses Gnadenlied, das wir Württemberger auch so lieben. Es ist alles Gnade unseres Lebens. Und da darf ich fröhlich sein und brauche auch nichts mehr fürchten. Es ist so wichtig, dass wir nicht Altlasten mit uns rumschleppen. Das ist heute ja so schlimm, wenn man die chemischen Altlasten findet in einem Grundstück. Da war eine Tankstelle oder eine chemische Reinigung und da sind Giftstoffe drin. In unserem Herzen finden sich so viele Giftstoffe. Da sind Spannungen in ihrer Familie, da ist Streit mit der Kindergeneration, die wollen sie nicht mehr besuchen. Gucken Sie doch, dass der Heiland alles reinigt und frei macht von der alten Schuld, dass ihr Leben vergiftet und dass Sie die Gnade Gottes schmecken und fühlen und sagen, danke Herr Jesus, ich bin bei dir angenommen und gehöre dir. Zu meinen großen Erlebnissen, die ich haben durfte, in allen Teilen der Welt gehörte, einst in China vor vielen Jahren, schon als man hier noch gar nicht viel wusste von den Hausgemeinden, da hat mich ein Chinese aus Hongkong, ein promovierter Theologe, hat mich da durchgeschleust, als Westlicher konnte ich da gar nicht hin, und hat mich in Shanghai zu der Hausgemeinde von dem Wang Ming Tao gebracht. Das war ein ganz großer Führer der christlichen Studentenbewegung und er war auch 23 Jahre in Haft in einem ganz schrecklichen Arbeitslager, war dort, als ich dabei war, schon erblindet. Wir waren in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, etwa 120 Leute. Ich saß auf dem Boden, mir haben sie sogar noch einen Schemel angeboten, aber 3 Stunden auf dem Boden gekauert. Und da hat er mir erzählt und hat gesagt, wie das war, als er zum Glauben kam. Er hat auch überirdische Wunder sehen wollen, verbunden mit seiner Bekehrung. Er wollte die Gnade Gottes, wie wir Menschen, wir sind ja alle auf das Spektakel aus, auf das Event, auf die großen Happenings, die man so erlebt, auf die Schau. Und er hat sich damals taufen lassen in einer charismatischen Gruppe im Winter. Und er sagt, es war so kalt, dass man das Eis mit der Axt im Fluss aufhacken musste, damit er überhaupt getauft werden konnte. Und er hat gesagt, ich möchte dieses spektakuläre Erlebnis haben, in diesem eiskalten Wasser mich taufen lassen. Und ich habe erst später gemerkt, dass das allergrößte Wunder, das größte Spektakel ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat für meine Schuld. Größeres gibt's gar nicht mehr. Das ist das allergrößte Geheimnis. Mir hat das aus dem Mund dieses Märtyrers der chinesischen Christen so besonders beeindruckt. Und das ist auch für dich das allergrößte Wunder, wo die Gnade sichtbar wurde. Und da heißt, das ist meines Herzens Freude und Wonne. Golgatha. Die Blut und Wunden von Jesus und die Dornenkrone. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünde wäre. Das ist mein Trost in allen schwierigen Wegstrücken meines Lebens. Wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. In Israel hat man immer gern das ein bisschen anders ausgedrückt. Da hat man gesagt, das ist Mark und Fett. Also Sie wissen, dass das Fett auch gut schmeckt. Das merken Sie bei der Wurst, aber es ist ungesund. Aber damals haben wir auch gesagt, esst das Fette, sogar beim Nehemia. Die Freude im Herrn ist eure Stärke. Es war beim Ernst Vater bei seiner Beerdigung das Wort, das man drüber gestellt hat. Und Detlef Kraus hat so schön gesagt, Ernst Vater hat auch immer so gern das Fette gegessen. Also jetzt wissen Sie, Sie brauchen, bleiben Sie ruhig bei Ihrer gesunden Ernährung, sonst leiden Sie noch Schaden. Aber Sie wissen, Sie dürfen, das macht uns Gott so, dass wir die Freude genießen dürfen über seine Gnade. Der hat mich herausgeholt aus der Macht der Finsternis, befreit aus der Obrigkeit der Finsternis. Und jetzt darf ich dieses Leben auch genießen. So wie wir es hier genießen auf der Lahu. Ich freue mich an dem herrlichen Wald, an dem schönen Park, an diesem Innenhof. Wir genießen das reiche Leben, das uns der Herr schenkt. Wir sind unter seinen Flügeln bewahrt. Ein schönes Bild, das ja auch hier im Psalm 17 noch einmal aufgenommen wird mit den Flügeln. Wir kennen das, Psalm 17, Vers 8. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel, das Bild der Glückhenne, die die Küken unter ihre Flügel nimmt. Breit aus die Flügel, beide haben wir schon in den Kindertagen dann die Mutter singen gehört an unserem Bett, wie wir bewahrt werden unter diesen Flügeln. Und da darf ich fröhlich leben und habe keine Angst mehr. Keine Angst mehr, weil sie weggenommen ist. Alles muss durch die Kontrolle Gottes hindurch. Das ist wie ein Vogel im Wald, der fröhlich trällert. Fröhlich, ich gehe meinen Weg und ich darf mich freuen. Normalerweise ist ja immer so, wenn man vom Urlaub heimkommt, freut man sich wieder, wenn man sein richtiges Bett hat. Es gibt ja auf der Welt kein so gutes Bett wie das Bett, in dem Sie liegen, außer auf der Lahütte. Das muss ich mal zur Ehre dieses Hauses sagen. So gute Matratzen habe ich noch in keinem Hotel der Welt gefunden. Da liegt man wirklich wie in Abrahams Schoß drin. Und das ist herrlich und da kann man sogar den Rost hochstellen, alles wunderbar. Vielen Dank, da ist wirklich dran gedacht worden. Aber das ist so schön, dass das Bett zu einem Tempel wird. Wunderbar. Ich liege, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Ganz schlimm, wenn man beim Wachliegen seine Sorgen rumwälzt. Es wird die Hölle. Fangen Sie das nicht an, sondern sagen Sie ein Bibelwort nach dem anderen. Und flugs werden Sie eingeschlafen sein. Haben Sie schon gemerkt? Also da hört auf einmal die Schlaflosigkeit auf. Dass wir im Alter oft nachts wach liegen, das liegt einfach dran, weil man im Alter weniger Schlaf braucht. Das sagen ja die Schlafstatistiker, aber ich darf es nicht erwähnen, weil jeder ärgerlich wird. Aber das steht im Brockhaus, gucken Sie mal, da werden Schlafzahlen behauptet, wo Sie nur den Kopf schütteln, dass im Alter das abnimmt. Aber stimmt's hier, die Spannen werden kürzer, aber ich will keinen medizinischen Streit über Ihre Schlafgewohnheiten haben. Aber dass wir nachts aufwachen, ist normal, ganz normal. Und dass dann schwere Gedanken kommen, ist auch normal, aber dann sinne ich nach über die Güte Gottes. Und das Wunderbare ist, heute meint man ja heute immer, das Glauben sei ein Kopfproblem. Nein, es ist ein Liebesproblem. Jesus will geliebt sein. Gott will über alle Dinge geliebt sein. Du sollst deinen Gott, deinen Herrn lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und wo sie ihn lieb haben, gehen sie mit ganz lieben Dankworten um. Und sagen sie, dass du so wunderbar mich durch diesen Tag geführt hast, dass du mich umgibst mit deiner Güte. Und dann denke ich an all die herrlichen Zusagen, die er mir gibt und die er mir schenkt. Die Psalmen Davids sind mir deshalb auch so lieb, weil ja der Heinrich Schütz die Psalmen Davids alle vertont hat. Heinrich Schütz war ein ganz großer Kirchenmusiker vor Johann Sebastian Bach. Aber Sie wissen nicht, dass Heinrich Schütz sehr schwer geführt wurde. Er hat eine ganz wunderbare junge Frau gefunden, die Magdalena. Die hat er geheiratet. Zwei Kinder wurden ihnen geschenkt. Mit 24 Jahren ist sie genommen worden. Zur Verlobung hat er ihr die erste Serie der Psalmen Davids vertont. Das sollte die Basis sein. Es war schwer für ihn. Mit 24 Jahren, die Schwester starb 3 Wochen vor ihr. Und dann hat ihm Magdalena plötzlich gesagt, ich muss sterben. Die Ärzte haben es gar nicht gemerkt, aber es geht ja manchmal so, dass Gott es zeigt, den Abschied genommen. Und dann, Schütz hat nie mehr geheiratet. 2 kleine Kinder. 2 Jahre alt war der Ältere. Nie mehr, das gab es in dieser Zeit im 18. Jahrhundert überhaupt nicht. Gab es überhaupt nicht. Aber er hat die Psalmen Davids fertig komponiert. Das war ihm der größte Trost. Wenn Sie einfach solche Beispiele brauchen, wie das schon zu Menschen geredet hat, weil sie in diesem großen Trost, den David hatte, allein den Schmerz heilen konnten und finden konnten. Und lassen Sie mich schließen mit einem Mann, der zu den ganz Großen unserer Welt gehört, Amos Comenius, ein Tscheche in Prag, von den Böhmen, der mitten im 30-jährigen Krieg durch ganz furchtbare Not ging. Er wurde vertrieben, er war der größte Pädagoge seiner Zeit. Viele seiner Bücher sind in allen Sprachen übersetzt. Er war ein treuer Jesus Jünger und ist gelitten, hat gelitten, er hat an heftigen Depressionen gelitten und hat dieses schreckliche Kriegselend erlebt. Ihm war es eigentlich so wichtig, die Jugend zu erziehen. Und er hat gesagt, das kann man nur vom Zentrum her, vom Evangelium kann man die Jugend prägen. Und nachdem seine Frau gestorben war, hat er eine Schrift geschrieben über das Verwaistsein. Wie man in dieser Welt durch die Wüste hindurch, gerade mitten im Dreißigjährigen Krieg, ohne Heimat, kein Haus mehr gehabt. Er schreibt dann, was soll man auf dieser elenden und betrübten Welt noch anfangen? Wo soll man sich hinwenden? Was soll man für sich nehmen? Ach, wo ist Hilfe? Wo ist Rat? Ach, wenn doch der Tod käme und machte dieser Trübsal, Jammer und Elend, endlich ein Ende. Und dann schreibt er weiter, wie er in seiner zerknirschten Seele weitergesucht hat. Der Lebensüberdruss des Geistes konnte nicht mehr helfen, diesen großen, gescheiten Professor. Zuletzt kam Christus und gab der Seele endlich volle Ruhe, Trost und Freude zurück. Christus hat mir zum Sieg geholfen. Er hat dann da in dem polnischen Lissa endlich Aufnahme gefunden. Und das war für ihn ganz wichtig. Und er hat in diesen Schriften immer wieder geschrieben, ungeheuer viele Schriften, die in alle Sprachen Europas übersetzt wurden. Wer nicht in seinem Gott als in dem Zentrum bleibt, den schleudert's hin und her, bis er daran zerstäubt. Wenn du nicht in Gott ruhen kannst, gehst du unter in dieser Welt, bis er zerstäubt. Und das sollte später seine Hauptaufgabe werden, dass er Erziehungswerke geschrieben hat, wie man das machen kann. Eine junge Generation mit all dem Wissen dieser Welt dorthin führt, aber dass Gott im Mittelpunkt des ganzen Denkens und Lebens bleibt. Im Losungsbüchlein kommen immer wieder Verse von Comenius und ich will mit einem Vers schließen von Comenius. Herr, auf ewig mir gewähre, dass ich ganz dir angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf mich hast, anfechte, dass ich dich voll Hoffnung fasse, nie von dir mich trennen lasse. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Wir wollen beten. Danke, Herr Jesus, dass wir in dir die Erfüllung finden, auch mit all dem, was jeden von uns umtreibt. Wir wollen einfach vor dir das Herz ausschütten, wie es diese Beter auch getan haben, und dein Wort nehmen und dir glauben und dir danken. Und das dürfen wir erfahren in all den Schrecken, wie wir es in den zurückliegenden Zeiten wunderbar erfahren haben, wie wir das erleben. Jetzt wollen wir nur an dir hängen, mit der Seele und mit unserem ganzen Leben, dass deine Hand uns halten kann und dass wir unter dem Schatten deiner Flügel frohlocken. Wir bitten dich, dass du auch den weiteren Verlauf dieser Tagung segnest und dein Wort reichlich austeilst, dass wir erquickt und beschenkt werden durch dich. Amen.